Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 19. November. Heute mit folgenden Schlagzeilen. Nekane Chapartegi ist wieder in Gefahr. Spanien verlangt erneut die Auslieferung der in die Schweiz geflüchteten Baskin.
Falls jetzt dieser Fall wieder neu aufgerollt wird, dann muss die Schweiz endlich diese Vorwürfe untersuchen und sich dazu positionieren.
Dann, Migration habe die Schweiz zu dem gemacht, was sie ist.
Die Apotheker kommen in der Regel aus dem Piemont. Die Baufachleute kommen aus einem weiten Raum, der bis nach Norddeutschland reicht. Also das heißt, diese Stadt Bern, wie wir sie heute noch kennen, ist ganz maßgeblich das Werk von Baufachleuten, die von außen zugewandert sind.
Der Geschichtsprofessor André Hohlenstein nimmt uns unter anderem mit ins Bern des 15. Jahrhunderts. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilmar Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Beim Berner Breitenrheinplatz bleibt vorerst alles beim Alten. Die Stadt wollte den Platz teilweise für den Verkehr sperren und eine Begegnungszone mit Tempo 20 einführen. Das Bundesgericht aber stoppte diese Pläne nun zumindest vorerst. Wie die Berner Zeitung schreibt, hat es einer Beschwerde des Lorraine Breitenrheinleists aufschiebende Wirkung zuerkannt. Ein neuer Leitfaden bringt mehr Transparenz ins Bundeshaus. Danach wird nun öffentlich, wer in welchen parlamentarischen Gruppen aktiv ist. Davon gibt es über 150, zum Beispiel eine Gruppe für ein freiheitliches Waffenrecht oder eine Gruppe Schweiz-Aserbaidschan. Die neue Transparenzregel stammt aus der Feder des frisch gewählten SP-Ständerates Hans Stöckli, wie SRF berichtet. Grund war eine Empfehlung des Europarates. Allerdings sind im neuen Verhaltenskodex keine Sanktionen vorgesehen, wenn sich die Ratsmitglieder nicht daran halten. Der Güterverkehr in der Schweiz wächst wie schon lange nicht mehr. 2018 hat der Transportverkehr auf den Straßen als auch auf der Schiene stark zugenommen. Dafür verantwortlich ist vor allem die steigende Zahl von Transporten im Inland. Das Plus von fast 5% ist laut Bundesamt für Statistik der größte Anstieg seit 20 Jahren. US-Präsident Donald Trump vollzieht eine Kehrtwende in der Israel-Politik. Der Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten verstoße nicht gegen das internationale Völkerrecht. Argumente, wer völkerrechtlich Recht habe und wer nicht, brächten keinen Frieden, begründete Außenminister Mike Pompeo laut internationalen Medien den Schritt. Im Westjordanland und Ostjerusalem leben inzwischen rund 600.000 israelische SiedlerInnen. Palästina sieht diese Gebiete als Teil eines künftig unabhängigen Staates. Mit ihrer Kehrtwende stellen sich die USA gegen die Position der UNO und der EU. Diese verfolgen nach wie vor das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch bis am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit immer wieder Sonne. Es bleibt trocken bei maximal 4 Grad.
Rabe Info.
Spaniens Justiz lässt nicht locker. Wieder verlangt sie von der Schweiz, die Baskin Nekane Chapartegi auszuliefern. 17 Monate lang saß Nekane Chapartegi im Kanton Zürich im Gefängnis und wurde zur wohl bekanntesten politischen Gefangenen der Schweiz. Spanien hatte Chapartegi unter Folter das Geständnis abgerungen, Mitglied der baskischen Untergrundorganisation ETA zu sein. Darum floh sie in die Schweiz und darum wurde sie schließlich verhaftet. Letzten Herbst kam Chapartegi überraschend frei, weil die spanische Justiz die Vorwürfe als verjährt klassifizierte. Jetzt aber liegt erneut ein Haftbefehl vor und Chapartegi droht erneut die Auslieferung nach Spanien. Ich fragte Anouk Maria Robinick vom Frine-Kane-Bündnis, was denn die spanische Justiz Nekane Chapartegi diesmal vorwerfe.
Also es sind grundsätzlich immer die gleichen Vorwürfe seit 20 Jahren. Diese politische Verfolgung hat 1999 begonnen. Nekane Chapartegi war damals Stadträtin im baskischen Dorf Astiasu. Sie wurde entführt und von der Guardia Civil während 5 Tagen schwer gefoltert und vergewaltigt und gezwungen, ein vorgefertigtes Geständnis zu unterzeichnen, das ihr eine Mitgliedschaft von ETA unterstellt. Und seither geht es immer um diesen gleichen Vorwurf in immer wieder neuen Variationen.
Für diese angebliche Zusammenarbeit mit der baskischen Untergrundorganisation ETA gibt es überhaupt keine Beweise, abgesehen von dem unter Folter erzwungenen Geständnis, betont Anouk Maria Robinick. Im neuen Verfahren seien nun noch 2 Punkte dazugekommen. Erstens habe Chapartegi nicht mit der spanischen Justiz kooperiert und zweitens habe sie bei ihrer Verhaftung in der Schweiz vor 3 Jahren falsche Papiere auf sich gehabt.
Auch das ist eine Folge von dieser Foltergeschichte, weil 2007 musste Nekane Chapartegi fliehen und hat mit ihrer Tochter in der Schweiz gelebt unter einer anderen Identität. Und diese Papiere werden jetzt auch als neues Element eingebracht, obwohl diese Papiere sie eben in der Schweiz wurden, die ihr abgenommen bei der Verhaftung 2016.
Die spanische Justiz stellte also erneut ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz. Und darum musste Chapartegi diesen Mai erneut bei der Schweizer Bundesanwaltschaft antraben, weil sie die spanische Justiz per Videoschaltung befragen wollte. Dazu sei es dann aber nicht gekommen, wie Anouk Robinick erklärt.
In diesem Rechtshilfegesuch wurde ersichtlich, dass sich die neue Anklage wiederum ausdrücklich auf den Inhalt des unter Folter abgegebenen Geständnisses bezieht. Dieser Antrag ist somit völkerrechtswidrig und auch illegal nach Schweizer Recht und deswegen hat Nekane Chapartegi diese Anhörung abgelehnt und ihr Anwalt hat eben den Schweizer Behörden klar gemacht, okay, wir kommen, wenn ihr uns ruft, aber Nekane Chapartegi wird nicht teilnehmen an einem Gerichtsverfahren, das auf einem Foltergeständnis beruht. Und eben das wird ihr jetzt auch vorgeworfen im neuen Verfahren, also dass sie nicht teilgenommen habe an dieser Verhandlung.
Dass der spanische Staat Nekane Chapartegi gefoltert hat, wurde mehrfach durch anerkannte internationale ExpertInnen bestätigt. Die Schweiz stellt das vor ein Dilemma, weil entweder liefert sie Chapartegi nach Spanien aus und verstößt gegen die Anti-Folter-Konvention, oder aber sie liefert sie nicht aus und bezichtigt somit Spanien der Folter. Davor scheut sich die Schweiz, obwohl sie bei weitem nicht das erste Land wäre, das Spanien der Folter bezichtigt, sagt Robinick vom Frine-Kane-Bündnis.
Zuletzt im Mai von dem UNO-Menschenrechtsausschuss in Genf gab es ein Urteil. Es gab 2018 2 Urteile in Straßburg, wo der spanische Staat wegen Folter verurteilt wurde. Und inzwischen gibt es auch mehrere europäische Staaten, die politisch motivierte Auslieferungsgesuche durch die spanischen Behörden abgelehnt haben, zuletzt Belgien und Deutschland.
Die spanische Justiz riskiert also viel mit dem neuen Haftbefehl gegen Nekane Chapartegi. Warum also legt sie den Fall nicht einfach ad acta?
Dieser neue Haftbefehl ist 2 Tage nach den Wahlen gekommen in Spanien. Da sieht es aus, dass es eine linke Regierung geben wird. Das war am Sonntag und dann am Dienstag wurde dieser Haftbefehl ausgestellt. Man kann das auch so interpretieren, dass diese Audiencia Nacional, dieses politische Sondergericht, das seit der Franco-Zeit die politischen AktivistInnen verfolgt, damit versucht, der neuen Regierung eben etwas vorzugeben, wie jetzt weiterzugehen ist mit dieser Repression.
Soweit Anouk Maria Robinick vom Frine-Kane-Bündnis. In den vergangenen Tagen fanden in Zürich und Bern Solidaritätskundgebungen statt. Weitere werden folgen. Alle Infos gibt's unter frinekane.ch. Bevor wir auf die Schweizer Migrationsgeschichte eingehen und das ziemlich verklärte Bild einer bäuerlichen, abgeschotteten Schotte widerlegen, gibt's hier zuerst Geldpflücke vom Milchmar aka Goran Vulovic. Vulovic selber ist hier geboren, seine Eltern sind in den frühen 80er Jahren als Gastarbeitende aus Serbien eingewandert. Im Song «Geldpflücke» behandelt er die prototypische Migrationsgeschichte aus Jugoslawien.
«1980er zu Buchs am Bahnhof, neugierige Blick aus verschmutzter Waggons, als Perle steckt aus, oft und planlos, mit der Hoffnung, sie sägen im Luxus-Akku. Zweimal einfach und nachher ein Sesso zurückkehren zum gleichen Gleis für die Heifahrt. Sie sind nicht allein, noch dutzende Perle aus Büchs von daheim, mit Wurzeln in der Ferne. Bekannte Gesichter empfangen sie, Leute aus dem gleichen Dorf, wo seit Jahren schon gegangen sind. Schieber besorgen ihnen eine Wohnung und Job und als Provision gibt der erste Lohn schon mal hops, man verkarrt sie in einem Bus auf Kur. Man sagt, dort macht man Stutz im Nu. Und sie brauchen das Geld für das Haus, wo sie tun wollen. Jetzt, wo sie einen Platz gefunden haben, brauchen sie Batzen fürs Fundament. Und ihre Kinder wachsen unten auf. Die Grossmutter daheim passt auf ihre Jungen auf. Bald geht's unten auf. Und wer wundert's nicht, trösten sie sich, sie bleiben doch nur für eine kurze Zeit. Die 80er, sie steht und schwitzt am Laufband. Die Kur in der Schocke, Fabrik so grausam. Alles fühlt sich grau, wie eine Hoffnung, wo stirbt im Schatten vom Baukran. Und man kennt sie nicht in der Stadt, doch ihre Gesichter schreien Schichtarbeiter. Ihre Ehe leidet und sie streiten immer öfter. Sie beschimpft ihn immer öfter. Sonne antwortet in ihrer mit, schwinden immer öfter. Und wenn dann mal ihre Kinder bitzeln, Trötzeln kriegen sie manchmal Grab von beiden. Nein, sind ihre Löffel. Ja genau, jetzt sind auch ihre Kids da. Sie haben sie zu fest vermisst und drum mit in die Schweiz geholt. In eine fremde Umgebung überzeugt, sie würden sich schon zurechtfinden. Es soll nur schlecht klingen. Egal, das Haus ist so gut wie fertig. Es fehlt nur noch die Fassade und ein paar Blumen im Gärtchen. Plünderparty. Nichts ist sicher, wenn's der Gewinner haben will. Und was sie nicht brauchen, das zünden sie an will.
Warum
wissen die Sünder gar nicht? In der Schweiz sind sie schon seit einer Weile verloren. In ihrem neuen Haus werden sie wahrscheinlich nie wohnen. No. Denn in das ist jetzt eine fremde Familie eingezogen. Fuss wo vertrieben und dort verzweifelt hingeflohen. Vorbei mit der Traumwelt. Ein paar Jahre arbeiten und zurückkehren ins Haus, wo sie gebaut haben. Denn jetzt patrouillieren in ihrem Garten Blauhelm. Vor dem Lohn, wo Fremde ihnen geklaut haben. Sie stecken fest zwischen dort und da, zwischen heute und morgen, zwischen Glück und Zorn. Es ist weit weg, obwohl sie schon 10 Jahre da wohnen, wissen sie nicht, wie man in der Schweiz lebt. Nur ihre Kinder entgangen und sind ausgerissen, jo, wann auch drauf geschissen. Er nimmt sie an der Hand und streichelt ihre Finger und sagt, ich glaub, wir bleiben da für immer.
Geld, Geld, Geld pflücken von der Bahn.
Rabe Info. Niemand war schon immer hier. So steht's im Buch Schweizer Migrationsgeschichte von Mitherausgeber André Hohlenstein. Hohlenstein ist Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte an der Universität Bern. Heute Abend spricht er an einer Veranstaltung zum Thema Schweiz als Migrationsland, organisiert vom Historischen Verein des Kantons Bern. In einem Interview hatte Hohlenstein mal erklärt, er würde mit seiner Forschung gegen das vorherrschende Selbstbild der Schweiz als Land der Bauern ankämpfen. Katrin Hiss bat ihn, das genau auszuführen.
Ich meine damit, dass die Schweiz ein Land ist, das sich seit Jahrhunderten gerne schollenverhaftet, bäuerlich, ländlich sieht und damit natürlich ein sehr einseitiges Bild von der eigenen Vergangenheit und der eigenen Geschichte liefert. Und als Historiker bin ich auch Forscher und neugierig und entdecke auf Schritt und Tritt Aspekte der Schweizer Geschichte, die gar nicht so breit bekannt sind und die ich aber für sehr wichtig erachte und die ich dann gerne auch in meiner Lehre, in meinen Forschungen in den Vordergrund rücke, weil ich denke, dass es den Schweizerinnen und Schweizern von heute, die ja ein bisschen wissen wollen, in welchem Land das sie leben, ein etwas komplexeres, ein etwas interessanteres Bild auch von der Vergangenheit dieses Landes vermittelt.
Ja, vor rund einem Jahr haben Sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ein Buch herausgegeben mit dem Titel Schweizer Migrationsgeschichte. Darin schreiben Sie unter anderem, Zitat, niemand war schon immer hier. Manche politische Akteure oder auch Menschen am Stammtischen gehen ja davon aus, dass die Schweiz zu dem wurde, was sie ist, weil wir Schweizer, Menschen, die seit vielen Generationen hier sind, die Schweiz zu dem gemacht haben. Sie zeigen in Ihrem Buch aber auf, dass Migration oder Menschen, die in die Schweiz migriert sind, eine ganz große Rolle spielten bei der Entstehung oder der Verwirklichung der Schweiz, so wie sie heute ist. Können Sie anhand von einigen Beispielen aufzeigen, wie Eingewanderte die Schweiz zu dem machten, was sie heute ist?
Also zunächst einmal muss man vielleicht als wichtige Vorbemerkung sagen, die Schweiz, wenn wir von der Schweiz sprechen, wie wir sie heute kennen, die gibt es erst seit in den Grenzen, seit 1815, und als politisch-staatliches Gebilde seit 1848. Das heißt, der Begriff Schweiz ist für alle Jahrhunderte davor nur eine Behelfskonstruktion. Und insofern müssen wir dieses Innen und Außen ganz neu denken für die vielen Jahrhunderte vor dem 19. Jahrhundert. Aber um auf Ihre Frage konkret zu antworten, wie viel verdanken wir den Römern, die im ersten Jahrhundert vor Christus in die Schweiz reinkamen? Sie brachten uns das Alphabet, sie brachten uns die lateinische Sprache, aus der dann später die romanischen Sprachen entstanden sind. Wie viel verdanken wir den Alemannen, die in der Spätantike, im Frühmittelalter in diesen Raum kommen? Sie bringen die deutsche Sprache. Die Römer bringen das Christentum. Also unglaublich wichtige kulturelle Prägungen, die den Raum, aus dem dann später die Schweiz entstanden ist, sehr nachhaltig beeinflusst haben. Dann ist daran zu erinnern, dass im Spätmittelalter, als hier sehr viele Städte entstehen, die heutige Städtelandschaft ist sehr stark ein Ergebnis von Entwicklungen, demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 12., 13., 14. Jahrhunderts. Damals entstehen Städte wie Bern, Freiburg, Zürich wird zu dem, was es ist, Basel und so weiter. Diese Städte hätten nie überlebt ohne Zuwanderung, weil die Bevölkerungsgeschichte sehr schön gezeigt hat, dass wenn diese Bevölkerungen unter sich geblieben wären, sie innerhalb weniger Jahrzehnte ausgestorben wären. Sie sind also darauf angewiesen, dass permanent neue Leute von außen, wo auch immer her, in diese Städte kommen. Und Forschungen zu dieser Städtewanderung haben gezeigt, dass diese Städte im schweizerischen Raum zum Teil engere und zum Teil sehr weite Migrationsräume hatten. Um Beispiele zu bringen, nehmen wir Bern im 15. Jahrhundert,
wo wichtige Berufszweige wie die Ärzte oder die Apotheker, die kommen von weit her. Auch die Baufachleute, weil die Stadt Bern damals gar nicht über dieses Fachpersonal verfügt. Die Apotheker kommen in der Regel aus dem Piemont. Die Baufachleute kommen aus einem weiten Raum, der bis nach Norddeutschland reicht. Also das heißt, diese Stadt Bern, wie wir sie heute noch kennen, mit dem Münster, mit dem Rathaus, mit der Altstadt, ist ganz maßgeblich das Werk von Baufachleuten, die von außen zugewandert sind. Nehmen wir das Beispiel Genf, eine Stadt, die enorm geprägt worden ist durch die starke Zuwanderung im Gefolge von Calvin, dem Reformator Genfs. Der hat ganz gezielt Glaubensflüchtlinge aus der Toskana, aber auch aus Frankreich nach Genf geholt, um dort gewissermaßen eine Mehrheit für seine Glaubenserneuerung zu finden. Da kommen Buchdrucker, es kommen Verleger, es kommen Theologen, es kommen Unternehmer und Handwerker. Also Genf hat durch Zuwanderung im 16. und im 17. Jahrhundert sein Gesicht, sein Profil enorm verändert und ist erst durch Zuwanderung zu dieser sehr kosmopolitischen und weltoffenen Stadt geworden, als die sie dann seit der Reformation bekannt ist.
Es kamen also schon immer Menschen in die Schweiz, Menschen aus Italien, Menschen aus Norddeutschland, haben Sie erwähnt. Wie sind denn diese Einwandererinnen und Einwanderer damals empfangen worden? Also gab es damals auch schon starke Ressentiments oder wurden sie mit offenen Armen empfangen, weil sie eben zum Beispiel ein bestimmtes Handwerk mit sich brachten?
Also noch einmal wegen diesen Grenzen Schweiz. Es gibt auch innerhalb des heute schweizerischen Raums immer starke Wanderungsbewegungen. Wenn ich die Städte als Hotspots der Zuwanderung im Spätmittelalter bezeichne, dann kommen sehr, sehr viele immer auch aus dem umliegenden, aus den umliegenden 20 bis 30 Kilometern, Dienstboten, Knechte, Mägde. Es ist eher das hochgebildete und hochspezialisierte Fachpersonal, das aus weiterer Distanz her zuwandert. Und das gibt einen Bogen zu Ihrer Frage. Ich denke, es gibt auf der einen Seite bei jenen Zuwanderern, auf deren Dienste und deren Wissen und Know-how man angewiesen war, eine stärkere Bereitschaft zur Integration, weil man sie braucht, weil man sie benötigt. Den Stadtschreiber oder die Schulmeister in den Städten oder die Organisten oder die Papiermacher, also Know-how, über die die Städte selber noch nicht verfügten. Und gleichwohl darf man nicht unterschätzen, dass es natürlich immer bei Zuwanderung von, sagen wir mal so, fremdkulturellen, also von Menschen, die fremde Kulturen, fremde Gewohnheiten mitbringen, auch kulturelle Abwehrreaktionen gibt. Also ich habe vorhin die Apotheker, aber auch Financiers aus Norditalien, aus dem Piemont erwähnt. Da gibt es sehr schnell Spottnamen, Schimpfnamen, die eben auch eine kritische kulturelle Distanz markieren zu diesen Zuwanderern. Machen wir uns nichts vor, Wanderung ist immer mit Nützlichkeitserwägungen verbunden. Die Gesellschaften, die Wandererinnen und Wanderer aufnehmen, beurteilen die Wünschbarkeit dieser Zuwanderung sehr stark von ihren eigenen Bedürfnissen, von ihren eigenen Nützlichkeitserwägungen aus. Und auch wenn sie hochwillkommen sind, sind es immer halt doch auch ein Stück weit Fremde, die vielleicht aufgrund ihrer fremden Sprache, ihrer andersartigen Kleidung, vielleicht auch ihrer andersartigen Ernährungsgewohnheiten auffallen. Und bei denen, die vor Ort vielleicht auch in Bedrängnis geraten, verdrängt werden oder prekärere Arbeitsbedingungen bekommen, dann entsprechende kulturelle Abwehrreaktionen provozieren.
Viele Menschen scheinen diese Migrationsgeschichte, die eben schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden passiert in der Schweiz, willentlich oder auch unbewusst zu ignorieren oder nicht im Hinterkopf zu haben, nicht für wahrzuhalten. In manchen politischen Diskursen wird sogar so verhandelt, dass wir eben die Migration ein neues Phänomen, das es erst vielleicht seit den 60er Jahren gibt, als viele Menschen aus Italien in die Schweiz gekommen sind. Warum denken Sie, ist das so? Also warum wird diese ganze Migrationsgeschichte oft ausgeblendet?
Ja, nicht nur blendet man sie oft aus, sondern man kennt sie eben auch nicht. Ne? Man kann ja nur etwas ausblenden, das man kennt. Und ich meine, wir haben unser Buch nicht zuletzt auch geschrieben, um stärker ins Bewusstsein zu rufen und in Erinnerung zu rufen, dass die Schweizer Geschichte auch eine Migrationsgeschichte ist. Natürlich haben wir immer gewisse Phänomene relativ gut gekannt. Die Fremdendienste, die Auswanderung der Söldner, die ganze Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert hindurch,
war ein bekanntes Phänomen. Ein bekanntes Phänomen ist sicher auch nicht zuletzt, weil viele Menschen, die heute noch leben, Vorfahren haben, von denen sie wissen, über Briefe, über Fotos, dass es eine starke Auswanderung aus der Schweiz nach Russland, nach Südamerika, nach Nordamerika im 19. Jahrhundert gegeben hat. Gerade im Kanton Bern sind viele aus dem Oberland oder aus dem Schwarzenburger Land, also aus eher ärmlichen Gegenden, permanent ausgewandert, mit dem Ziel, nie mehr zurückzukommen. Diese Geschichten sind bekannt und in einzelnen Familien auch durchaus in Erinnerung geblieben. Also immer wieder, wenn ich mit diesen Vorträgen unterwegs bin, kommen Leute auf mich zu und erzählen von Vorfahren, die im 19. Jahrhundert nach Russland oder nach Amerika ausgewandert sind. Und man findet in den Familiennachlässen Fotos, Briefe, Erinnerungen, weil man doch längere Zeit immer bei diesen Migrationsbewegungen mit der Heimat in Kontakt blieb. Aber ich denke, es ist nie zu einem integralen Bestandteil des schweizerischen Geschichtsbildes geworden. Es waren Geschichten, die in bestimmten Milieus, in bestimmten Erinnerungstraditionen wachgehalten wurden, aber sie wurden nie zu einem konstitutiven, elementaren Bestandteil der Schweizer Nationalgeschichte. Und ich denke, zu Unrecht, und deswegen bemühen wir uns darum, in Erinnerung zu rufen, wie sehr dieses Land auch durch Wanderung zu dem geworden ist, was es ist, um nicht zuletzt auch im Hinblick auf die heutigen migrationspolitischen Diskussionen einfach historisches Hintergrundwissen zu liefern und einen, soll ich sagen, einen konsolidierten Boden an Information und an Wissen zu vermitteln, auf dem man dann vielleicht auch produktiv weiter diskutieren kann.
Sie haben es erwähnt, es sind natürlich nicht nur viele Menschen in die Schweiz eingewandert, sondern immer auch viele Menschen aus der Schweiz ausgewandert. Es war ja vor allem auch im 19. Jahrhundert der Fall, dass Gemeinden ärmere Bürgerinnen und Bürger tatsächlich weggeschickt haben, weil sie schlicht nicht mehr aufkommen wollten für die Sozialhilfe oder für die Unterstützung. Vorhin haben Sie erzählt, dass Menschen, die in die Schweiz eingewandert sind, oft gewisse neue Impulse mit sich gebracht haben. Was haben denn Schweizerinnen und Schweizer, die ins Ausland gegangen sind, für Spuren da hinterlassen?
Da muss man ein bisschen unterscheiden nach Migrationsgruppen. Die große permanente Auswanderung ist erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts und das wird erst möglich in dem Moment, wo die neuen Verkehrsmittel, Dampfschifffahrt, Eisenbahn überhaupt eine Auswanderung auf so lange Distanz möglich machen, wo auch Auswanderungsagenturen die ganze Organisation dieser Auswanderung weitgehend übernehmen, also eine Professionalisierung der Auswanderung auch stattfindet. Diese Menschen haben natürlich ihren Zielländern, wohin sie gewandert sind, ihre Arbeitskraft zunächst einmal gebracht. Ob sie damit erfolgreich waren oder nicht, bleibt im Einzelfall zu untersuchen. Einige kamen auch wieder zurück, weil sie dann doch nicht Erfolg hatten, weil sie dann doch nicht heimisch wurden am anderen Ort. Aber die allermeisten haben eine neue Heimat gefunden und sind dort geblieben, wahrscheinlich, weil sie insgesamt vielleicht doch bilanziert bessere Lebensverhältnisse gefunden haben. Wenn wir in die älteren Zeiten zurückschauen, das heißt ins 16., 17., 18. Jahrhundert, dann war ja die Auswanderung aus dem schweizerischen Raum nie eine permanente und definitive. Wir haben in den früheren Jahrhunderten viel häufiger das Migrationstypus der temporären Migration. Die Leute verlassen ihre Heimat für einen gewissen Zeitraum, um dann wieder zurückzukehren. Die Söldner tun das, aber auch die Hauslehrerinnen und Hauslehrer, die nach Russland, Deutschland, Skandinavien gehen, häufig auch die berühmten Zuckerbäcker aus Graubünden, die in Italien, dann auch in Deutschland, in Polen, im Baltikum, in Russland tätig waren und unterwegs waren. Diese Wanderungen in der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert sind in der Regel Spezialistenwanderungen. Das heißt, das sind Leute, das sind Menschen, die ein bestimmtes Know-how, ein bestimmtes Gewerbe, ein bestimmtes Handwerk, aber auch die Wissenschaftler, wenn man an Albrecht Haller denkt oder an die Bernoulli-Familie, die Mathematiker aus Basel, dann sind das Menschen, die über auch intellektuelle, geistige Fähigkeiten verfügen, die sie so bei sich zu Hause irgendwie nicht umsetzen konnten. Also sie finden im Ausland Arbeits- und Karrierechancen, die ihnen die Heimat so nicht zu bieten hat. Und insofern ist die Migrationsgeschichte eben immer auch Nationalgeschichte, weil sie etwas aussagt über die Verhältnisse zu Hause und nicht nur über die Verhältnisse am Zielort der Wanderung. Das macht Migrationsgeschichte eben zu einem spannenden Untersuchungsfeld, weil man aus der Migration eben auch sehr viel lernt über die Verhältnisse im Ursprungsland.
André Hohlenstein ist Professor für ältere Schweizer Geschichte und Vergleichen der Regionalgeschichte an der Universität Bern. Heute Abend hält er im Bernischen Historischen Museum einen Vortrag «Die Schweiz als Migrationsland – ein aktuelles Thema in geschichtlicher Betrachtung». Mehr Infos dazu gibt's auf unserer Website info.rabe.ch. Dort findet ihr auch die ungekürzte Version des eben gehörten Interviews.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste Info gibt's morgen um 11, dann unter anderem damit.
Kinder stellen alle Fragen, die möglich sind, also kann man ihnen auch Antworten zumuten,
sagt der Kabarettist Franz Hohler über sein Weihnachtsmärchen im Konzerttheater Bern. An dieser Sendung mitgewirkt hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Aldi, wünscht einen guten Tag. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.